Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hey!
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de.
Wir melden uns hier bei Radio Tour wieder mit einem weiteren Teil unserer Klassiker Classics. Lüttich Pastonje Lüttich steht diesmal auf dem Programm, das älteste aller noch ausgetragener Klassikerrennen. Und das würde unter normalen Umständen jetzt am Wochenende eigentlich über die Bühne gehen sollen. Aber ihr wisst ja, aktuell ist alles anders und nichts normal. Daher blicken wir heute auf die bewegte Geschichte dieses Monuments einfach mal zurück. Dieses Monuments, das uns durch die wallonischen Ardennen führt und wohl auch deshalb als einer der schwersten Klassiker im Radsport gilt. Und weil es so schwer ist, mache ich das Ganze natürlich hier nicht alleine. Malte Asmus wird fachlich begleitet, wie immer, von Erik Gutglück. Hallo Erik.
Hallo Malte, ich gebe so gut wie möglich Windschatten.
So soll es sein. Und du bist auch mehr als ein Wasserträger. Du bist nämlich einer, der das Ganze hier nach vorne bringt. 105 Mal ausgetragen und es brachte einige tolle Geschichten hervor. Wir können rückblickend über Weltuntergangsstimmung, Sieger bei Wintereinbruch, deutsche Erfolge und natürlich einen Kannibalen sprechen, der der Geschichte auch dieses Rennens seinen Stempel aufdrückte. Wer das ist, werdet ihr schon wissen. Kommen wir gleich zu. Erik, vorher kannst du uns vielleicht nochmal die Kernstellen von Lüttich Pastonje Lüttich einen kleinen Blick auf die Strecke geben.
Ja, also der Name des Rennens beschreibt ja das eigentlich schon ganz gut. Es geht von Lüttich nach Pastonje und dann wieder zurück an den Startort. Das ist auch über die Jahre eigentlich immer gleich geblieben, über diese 105 Austragungen. Natürlich hat sich die Strecke immer mal ein bisschen geändert, aber diese Grundidee, da wurde gar nicht groß dran gerüttelt. Es sind relativ viele Steigungen, gerade auf dem Rückweg von Pastonje nach Lüttich. Da nimmt man dann doch in den Ardennen einiges mit. Da fährt man auch unter anderem an der Automobilrennstrecke in Spa-Francorchamps vorbei. Immer ein ganz, ganz markanter Punkt. Und dann, ja, so Col de la Redoute, Côte de Vannes, Côte de Stockeux, Côte de la Roche-au-Faucon. Das sind so die klanghaften Namen, wo sich wirklich schon große Sieger abgesetzt haben und auch große Champions einsehen mussten, dass es in dem Jahr nicht mit dem Sieg klappen wird.
Auf die Namen der Champions kommen wir gleich, aber wir können generell, glaube ich, so ein paar Typen von Fahrern charakterisieren, die gerade bei diesem Rennen besonders gut dann auch sich aus der Affäre ziehen. Du hast die wallonischen Ardennen ja schon angesprochen. Was für Bergfahrer?
Ja, was für Bergfahrer. Also gerade von diesen drei Ardennen-Klassikern ist es eigentlich das Rennen, was den reinen Bergfahrern noch mehr liegt, weil die Steigungen doch länger sind als beim Flash Wallon oder beim Amstel Gold Race. Nichtsdestotrotz gab es in den letzten Jahren eigentlich immer einen ganz guten Mix aus reinen Bergfahrern. Also Andy Schleck hat das Rennen 2009 zum Beispiel gewonnen, Daniel Martin hat das Rennen gewonnen, Wout Poels hat das Rennen gewonnen und andererseits natürlich Mr. Lüttich, Pastonje Lüttich der Neuzeit, Alejandro Valverde, der das Ganze viermal gewonnen hat. Der ist ja auch eher so in die Kategorie Pancheur zu zählen, also quasi ein Bergfahrer, der auch noch einen sehr, sehr guten Sprint hat. Und auch Philippe Gilbert hat das Rennen auch schon gewonnen. Ist ja auch eher ein Mann, der jetzt nicht so diese ganz, ganz langen und hohen Berge liebt, sondern wirklich eher so diese 5 Minuten, wo du dann immer wieder all out gehen musst.
Valverde, 4-mal Sieger, 2-mal Zweiter, 1-mal Dritter, aber er ist damit nicht der Rekordsieger. Auf den kommen wir gleich, denn es gab bei diesem Rennen in der gesamten Geschichte immer tolle Teilnehmerfelder. Immer gute Leute am Start. Die einen, die testeten dann nochmal ihre Form für den Giro. Die anderen beendeten ihr Frühjahr, machten dann ein bisschen Pause, ehe es dann zur Tour ging. Und einer, der diesem Rennen in diesen 105 Austragungen sehr oft seinen Stempel aufdrückte, nämlich genau 5-mal, so oft hat er gewonnen, das war der Kannibale von uns vorhin schon angesprochen, Eddy Merckx.
Ja, 5 Siege, 1-mal noch Zweiter, 1-mal Dritter. Also er hätte auch diese zweiten und dritten Plätze, die waren sehr, sehr knapp. Also daher könnten auch durchaus 7 Siege stehen. wir haben ja schon jetzt auf einige Klassiker zurückgeblickt und Eddy Merckx war irgendwie immer vorne mit dabei und Lüttich-Bastogne-Lüttich ist tatsächlich das Rennen, wo er der alleinige Rekordsieger ist.
Ein Rennen, das 105 Mal bisher ausgetragen wurde, zum ersten Mal 1892. Wer hat es damals organisiert?
Ja, das war tatsächlich ein Fahrradclub von Lüttich gemeinsam mit dem Lütticher Fahrradverband, der Liège Cycliste Union, hat man sich überlegt, 1891 ein Event zu veranstalten für, heute würde man sagen, Jedermann-Fahrer. Damals gab es ja das große Rennen von Lüttich nach Paris und wieder zurück. Das waren 845 Kilometer. Und da wollte man eine Art Vorbereitungsrennen für die Fahrer, die dort an den Start gehen wollten, schaffen. Und von Lüttich nach Bastogne und wieder zurück nach Lüttich, das sind ja so zwischen 250 und 300 Kilometern, je nachdem, wie man die Strecke gestaltet. Also zwar deutlich kürzer, aber auch schon sehr, sehr herausfordernd. Und entsprechend waren dann auch die ersten beiden Austragungen tatsächlich für Amateure vorbehalten. Und dann erst 1894 hat man dann zum ersten Mal dann auch das offen ausgeschrieben. Und daher hat Lüttich-Bastogne-Lüttich auch seinen Beinamen, La Doyenne, die älteste, weil diese ganzen anderen klassischen Eintagesrennen, die wir heute kennen, die sind alle erst später ins Leben gerufen worden. Das ist also das älteste noch aktive Radrennen, was es auf der Welt gibt.
1892, die Premiere bei trockenem Wetter. Das ist ja nicht unbedingt immer so gewesen in der Geschichte dieses Rennens, dass es dann auch wirklich trocken war. Aber am 29. Mai 1892 bei der Premiere, da war es trocken.
Da war es trocken. Also ich meine, wir kennen es ja auch von der Formel 1. Michael Schumacher, der war ja auch in Spa dort in der Region immer sehr, sehr gut, weil es halt das Wetter einfach unvorhersehbar war und er dort auch mit den wechselnden Bedingungen immer gut zurechtkam. Und das hat sich dann auch so durch die Geschichte von Lüttich-Bastogne-Lüttich gezogen. Da haben wir wirklich wettertechnisch alles erlebt. Die Premiere lief wirklich super. Also schönes Wetter. Es waren tatsächlich 300 Zuschauer vor Ort. Es ging schon früh morgens um kurz nach 5:30 ging es los. Genauer gesagt um 5.39 Uhr und 44 Sekunden war die offizielle Uhrzeit, als der Startschuss gegeben wurde. Es waren insgesamt 33 Radfahrer, die dann von Monsieur Neumann, dem Präsidenten dieses Lütticher Fahrradverbandes, auf die Reise geschickt wurden. Es waren 250 Kilometer, halt einmal nach Bastogne und dann durch die Ardennen wieder zurück nach Lüttich. Und großer Favorit war Louis Rasquinet vom Sportclub Lüttich. Der kam aus der Region, Lokalmatador, ging mit der Startnummer 13 an den Start, aber die hat ihm nicht so viel Glück gebracht. Das Rennen war ziemlich schnell. Es hat sich dann relativ schnell ein Spitzenreiter abgesetzt mit Leon Ua, der auch aus Lüttich kam. Und der hatte bei der Hälfte der Strecke in Bastogne schon über eine halbe Stunde Vorsprung, also 36 Minuten auf den Zweitplatzierten, der dann wiederum auch noch insgesamt 6 Defekte zu beklagen hatte, noch weiter Zeit verloren hat. Und man ist damals dieselbe Strecke, die man nach Bastogne hingefahren ist, musste man auch zurückfahren. Das hieß, die Fahrer sind sich entgegengekommen. Und Leon Ua hat dann gesehen, wie groß sein Vorsprung war, konnte das Tempo rausnehmen, konnte sich schon früh selbst feiern lassen und kam dann nach fast 11 Stunden, kam er dann ins Ziel, hat am Ende 22 Minuten Vorsprung. War eine deutliche Nummer damals.
Absolut, und es ist eine witzige Geschichte, weil der Sieger, dieser Leon Ua, der hatte bis 4 Monate vor diesem Sieg noch nie auf dem Rad gesessen.
Ja, also
zumindest nicht auf dem Rennrad und nicht so ein Rennen gefahren, aber das klingt so, was man so aus den Quellen liest, als wenn er tatsächlich seine komplette Premiere im Sattel hatte.
Da müssten wir eigentlich nochmal recherchieren, ob er schon ohne Stützräder fahren konnte, als er gewonnen hat. Es ist wirklich eine krasse Nummer, also 4 Monate, das ist sehr, sehr wenig Zeit, um sich auf so ein Rennen vorzubereiten.
Er hat es auf jeden Fall gemacht, 92 gewonnen, 1893 das Ganze wiederholt und 1894 dann nochmal ganz oben gestanden, also dreimal in Folge das Ganze gewonnen. Ja, und dann gab es eine Pause bei Lüttich-Bastogne-Lüttich. Zwischen 1895 und 1907 gab es nämlich keine Austragung. Und als das Rennen dann aus dieser langen Pause zurückkam, aus dieser 12-jährigen Pause 1908, da war es dann auch kein Belgier, der das Ganze gewonnen hat, sondern ein Franzose. Und der trug einen sehr berühmten Namen. War aber nicht derjenige, den man sonst mit diesem Namen verbindet.
Ja, das war tatsächlich der Bruder von Louis Trousselier, der Paris-Roubaix gewonnen hat und die Tour de France auch gewonnen hat, André Trousselier. Der hat in 1908 dann tatsächlich Lüttich-Bastogne-Lüttich gewonnen. Erster ausländischer Sieger überhaupt, auch der erste Nicht-Belgier auf dem Podium. Sollte auch ganz lange dauern, bis mal wieder ein Nicht-Belgier das Podium besteigen sollte. Hat ein Stundenmittel von knapp 29 km/h an dem Tag in die Ardennen gebrannt und knappe 8 Stunden Fahrzeit gebraucht. Damit hat er die alte Bestmarke von Léon Houart um über 2 Stunden geknackt, also ziemlich deutliche Nummer. Gut, zwischendurch gab es ja ein paar Jahre Pause. Ich nehme mal an, dass auch die Fahrräder sich damals ein bisschen dann auch weiterentwickelt haben.
Wollte gerade sagen, da wird der technische Fortschritt dann Einzug gehalten haben und das auch dann ein bisschen beschleunigt haben, das Ganze. Aber trotzdem, das ist eine Hausnummer, 2 Stunden, das ist schon ordentlich. Und das Stundenmittel auch für damalige Verhältnisse, wenn man auch die Straßenbelege sich nochmal in Erinnerung ruft. Wir haben ja über andere Klassiker schon gesprochen und da uns die Geschichte vor Augen geführt. Das waren ja keine Asphaltstrecken, wie wir sie heute kennen.
Ja, ich weiß gar nicht, wie es damals in den Ardennen war. Ich glaube jetzt nicht, dass es so Kopfsteinpflaster wie im Norden Frankreichs war bei Paris-Roubaix, aber die Straßen waren sicherlich jetzt nicht in dem Zustand, wie wir es heute kennen.
Genau, Schotterpisten im weiteren Sinne, dann vor allen Dingen der Großteil dieser Straßen. Die Wiederentdeckung von Bastogne-Lüttich oder Lüttich-Bastogne-Lüttich war 1908, wir haben es gesagt. Und dann gab es natürlich durch den Weltkrieg bedingt von 1914 bis 1918 wieder eine Pause. 1919 ging es dann erneut los. Ein Wiederbeginn, der allerdings von Weltuntergangsstimmung begleitet war.
Ja, man hat das Rennen 1919 dann im September ausgetragen und morgens um 8 Uhr ging es los. 32 Rennfahrer standen am Start, allerdings bei strömendem Regen, der dann auch während der Fahrt immer stärker geworden ist. Dazu noch richtig starker Wind und Regen, starker Wind. Dann ist auch irgendwann wirklich die Körpertemperatur ein ganz, ganz großes Problem, weil die einfach immer kälter wird. Die Finger werden irgendwann taub, du hast kein Gefühl mehr. Und so war es tatsächlich so, dass dann sehr, sehr viele Fahrer das Rennen abgebrochen haben. Also knapp nach 4 Stunden Rennen hat man dann das Rennen erstmal unterbrochen. In Bastogne, hat den Fahrern 2 Stunden Pause gegeben, warme Mahlzeiten ausgeschenkt, heißen Tee, damit die Fahrer wieder einigermaßen, auftauen konnten. Das hat nicht lange angehalten. Also als das Rennen dann wieder freigegeben war auf dem Weg nach Lüttich, immer mehr Fahrer sind ausgestiegen. Es wurde auch dann nachmittags immer kälter, das Wetter war wirklich hundsmiserabel. Zwei Mitfavoriten, Jean Rossiou und Jacques Commands haben dann auch aufgegeben, sind in die Begleitfahrzeuge eingestiegen und am Ende hat sich dann Leon Devos aus Belgien durchgesetzt. Es wurde dann schon fast hereinbrechende Nacht, standen nur noch ein paar Zuschauer im Ziel und haben ihn dann da in Empfang genommen. Insgesamt sind an dem Tag auch nur 6 Fahrer dann in Lüttich wieder angekommen, also von 32 gestarteten. Das ist natürlich eine sehr, sehr kleine Quote und lustig ist, oder kleine Anekdote zu Leon Devos, der das Rennen gewonnen hat, der hat sich nach seiner Karriere in Südfrankreich angesiedelt. Ich nehme mal an, der hatte dann einfach von dem Wetter in Belgien gestrichen die Schnauze voll.
Das kann man sicherlich sagen, das kann man vor allen Dingen auch nachvollziehen. Vor allen Dingen kann man sagen, dass er nach dem Krieg dann erstmal wieder den Startschuss für eine belgische Dominanz bei diesem Rennen gelegt hat. Leon Devos 1919 der Sieger und danach bis inklusive 1929 alles Belgier, die oben standen auf dem Podium. 1930, da gab es dann Hermann Buse nämlich, der konnte sich in einem Feld, was nur aus Profis bestand, am Ende durchsetzen.
Ja, das war damals ein Novum. Zum einen, dass halt wirklich nur Profis am Start standen, also Berufsfahrer. Und dann tatsächlich der erste Deutsche, der das Rennen gewonnen hat und auch erst der zweite Nicht-Belgier, der überhaupt auf dem Podium stand. Also wir hatten ja gerade schon Trousselier 1908, der gewonnen hat und Hermann Buse war jetzt der zweite Nicht-Belgier, der das Podium besteigen konnte. Das Rennen fand damals wieder ein bisschen mehr im Frühjahr statt, es war am 29. Mai 1930, 50 Fahrer standen am Start und es ist eigentlich so bis zum Wendepunkt in Bastogne nicht viel passiert bei dem Rennen, das Feld ist zusammengeblieben und dann an einer dieser vielen Steigungen Richtung Lüttich dann zurück hat sich dann eine Gruppe gebildet mit 4 Belgiern und halt Hermann Buse und die haben dann noch zu dem letzten Ausreißer, der auch ein Belgier war, aufgeschlossen. Quasi 5 Belgier und ein Deutscher sind dann auf die Zielgerade gekommen und dort hat sich dann Hermann Buse im Sprint durchgesetzt. 17 Fahrer sind ins Ziel gekommen und alle außer Hermann Buse waren Belgier. Also der stand da wirklich ganz, ganz allein vor so einer belgischen Armada in der Siegerliste. Hermann Buse hatte dann auch im selben Jahr noch die Deutschland-Tour gewonnen, hatte dann 2 Jahre später auch beim Giro d'Italia die 2. Etappe gewonnen, 5 Tage das rosa Trikot getragen und ist dann leider im 2. Weltkrieg als Soldat an der Front gefallen.
Aber er war der letzte Deutsche und der letzte Ausländer, der für lange, lange Zeit dann dieses Rennen erstmal gewonnen hatte, denn zwischen 1930 und 1951, beziehungsweise 1949, als dann ein Franzose gewann, alles belgische Siege. Dazu muss man aber auch sagen, dass zwischen 1940 und 1942 und 1944 kriegsbedingt das Rennen nicht ausgetragen wurde, aber ansonsten immer Belgier ganz weit vorne. 1949 dann Camille, dann Guillaume, der aus Frankreich kam, das Ganze gewann und 1951 und 1952, da war es dann ein Schweizer, der 2-mal in Folge dem Rennen seinen Stempel aufdrückte, der legendäre Ferdi Kübler.
Der Adler von Adliswil war sein Rufname. Der hat das Rennen ja 2-mal in Folge gewonnen, hat in beiden Jahren auch den Flash Wallon gewonnen, den es dann mittlerweile schon gab. Ja, das Rennen wurde damals dann einige Tage vor Bastogne-Lüttich ausgetragen und man sprach dann vom sogenannten Ardennen-Wochenende. Heute ist es ja eine ganze Ardennen-Woche, weil ja dann noch das Amstel Gold Race später dazu kam. Beginn der 50er Jahre, da war Ferdi Kübler wirklich so der ganz, ganz große Fahrer seiner Zeit. Er hat ja 1950 die Tour de France gewonnen, ist 1951 dann Weltmeister auf der Straße in Lugano geworden. Und dann wie gesagt auch 1951 und 52 Lüttich, Bastogne-Lüttich gewonnen und den Flash Wallon.
Und 1957, da gab es dann, wie bei anderen Klassikern auch, an einigen Situationen und an einigen Jahren 2 Sieger. Da gab es eine Entscheidung am grünen Tisch, die wirst du uns gleich erklären können. Aber es gab vor allen Dingen auch das, du hast eben gesagt, das Ardennenwochenende. Wieder ein Ardennenwochenende, was allerdings unter völlig unterschiedlichen Wetterbedingungen ausgetragen wurde. Beim Flash Wallon bestes Wetter, Sonne und alles, was letztlich zu einem schönen Tag dazugehört. Und einen Tag später bei Lüttich, Bastogne-Lüttich, die Hölle auf der Straße. Regen, Schnee, alles, was man nicht so gerne haben möchte.
Ja, tatsächlich auch Neuschnee bei Lüttich, Bastogne-Lüttich, also 6 Zentimeter. Das ist dann wirklich schon eine geschlossene Schneedecke. Mit dem Rennrad natürlich absolut gefährlich, da irgendwie sich auf den Weg zu machen. Man hat dann unterwegs auch eine zusätzliche Verpflegungsstation eingerichtet, eigentlich so ja wie auch damals schon, als das Wetter extrem schlecht war, die Fahrer mit Getränken und Essen versorgt. Aber so das Ganze, das Wetter hat sich halt gehalten in den Ardennen irgendwie zu der Zeit und dann ging auch noch in Sirieux eine Bahnschranke runter vor den Fahrern und das heißt ja normalerweise anhalten bitte und warten, bis der Zug durchgefahren ist, aber das war 2 Italienern und einem Franzosen, ja, ein bisschen zu bunt und die waren zu ungeduldig, die sind einfach drüber geklettert, sind weitergefahren. Das ist in Belgien aber ja durchaus verpönt und auch zu Recht verpönt, denn da begibt man sich natürlich auch extrem in Lebensgefahr. Dann gibt es aber einen Belgier, der sich irgendwie überlegt, na Mist, wenn die 3 jetzt aber wegfahren, dann kann ich das Rennen nicht gewinnen. Also ist der auch drüber geklettert, Germain Deric, und hat den Ausreißer nachgesetzt, hat die Ausreißer auch eingeholt und hat dann im Ziel auch gewonnen. Und knapp 3 Minuten später wird dann der Sprint der Verfolger ausgefahren, wo sich dann der Belgier Franz Schuben den Sprint sichert und der dann letztlich Protest einlegt aufgrund dieser Aktion an der Bahnschranke. Der Protest wurde erst abgelehnt, dann irgendwie angenommen und jetzt wusste man nicht, wie löst man das Ganze jetzt, sondern hat man es ähnlich wie bei Paris-Roubaix, als die Fahrer da falsch ins Velodrom geleitet wurden, hat man sich dann dazu durchgerungen, 2 Sieger zu erklären, nämlich einmal Germain Deric und zum anderen Franz Schuben, beide auf Platz 1.
Und 1962, da war es dann ein Deutscher, der dem Rennen fast seinen Stempel aufdrücken konnte. Es war nämlich Rolf Wolfshohl, der am Ende Zweiter wurde, der knapp scheiterte am Sieg bei diesem Klassiker.
Ja, Zweiter ist halt leider immer der erste Verlierer, wie man so schön sagt. Aber Rolf Wolfshohl war ja damals auch in den 60er Jahren so neben Rudi Altig der große deutsche Fahrer und hat ja auch bei Paris-Roubaix fast den Sieg errungen. Bei Lüttich, Bastogne-Lüttich hat es bei ihm leider auch nur zum 2. Platz gereicht. Also auf einen deutschen Sieger warten wir schon sehr, sehr lange.
Es wird noch einer kommen, das kann ich versprechen, hier bei Radiotour auf meinsportpodcast.de. Rob Swartwell, der sollte sich 1965 bei der Vuelta oder auch 1968 bei Paris-Nizza dafür dann selber entschädigen. Aber bei den Klassikern, da hat es eben nicht geklappt. Es hat aus deutscher Sicht bei einem anderen geklappt, bei diesem Klassiker Lüttich-Bastogne-Lüttich. Und über den sprechen wir gleich im nächsten Teil unserer Radiotour Klassiker-Classics.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Radiotour auf meinsportpodcast.de mit den Klassiker-Classics und dem Blick auf Lüttich-Bastogne-Lüttich. Wir haben eben über Rolf Wolfshohl gesprochen, der 1962 den zweiten Platz geholt hat. Nicht gewonnen hat, also ein deutscher Sieger war nicht vergönnt. Nach 1930 sollte es erstmal noch keinen zweiten geben. Der kommt noch vorher, müssen wir auf 1966 gucken, wo kein Deutscher dann vorne mit dabei war, aber sich ein Rundfahrtsieger als Klassikerspezialist etablieren konnte.
Ja, in den 60ern ein ganz großer Rundfahrtspezialist war natürlich Maître Jacques, Jacques Anquetil aus Frankreich. Der hat ja 5-mal die Tour de France gewonnen und hat aber so bei den Eintagesrennen nie so richtig geglänzt. Hat einmal Gent-Wevelgem gewonnen und in dem Jahr hat er sich dann dazu entschieden, Lüttich-Bastogne-Lüttich mal eine Chance zu geben und dort an den Start zu gehen. Auch um es vor allem seinem Dauerrivalen Raymond Poulidor und auch Felice Gimondi zu zeigen. Hat eigentlich das gemacht, was man von ihm auch von der Tour kannte, hat relativ früh dann im Finale die Initiative ergriffen, hat sich abgesetzt und dann den Sieg herausgefahren. Also eigentlich ganz im Stile, so wie auch bei der Tour immer als Zeitfahrspezialist aufgetreten ist, hat das an dem Tag dann auch alleine im Kampf, nicht gegen die Uhr, aber gegen die Steigungen und gegen die Gegner, hat er einfach keinem eine Chance gelassen und den Sieg dann für sich geholt.
Jacques Anquetil 1966. 1967 wurde Eddie Merckx dann zum ersten Mal Zweiter bei diesem Rennen hinter Walter Godefroth, seinem Landsmann, und Vivor Willy Monti, drei Belgier, also wieder auf dem Podium. Und zwei Jahre später, 1969, da startete Eddie Merckx dann seine Siegesserie. Zwischen 1969 und 1975 gewann er 5-mal.
Ja, das ist beeindruckend. Also, und da hätten auch noch mehr Siege bei rausspringen können. Also würde einem im Nachhinein irgendwie auch nicht wundern, wenn er alle von diesen Rennen gewonnen hätte. Also hat er irgendwie so Ende der 60er, Anfang der 70er hat er ja auch bei der Tour seine ganz, ganz großen Siege gefeiert. Wurde ja auch der Kannibale genannt, weil er einfach immer hungrig war, immer gewinnen wollte, egal ob es jetzt irgendwie ein kleines, unbedeutendes Vorbereitungsrennen war oder ob es irgendwie ein großes Saisonhighlight war. 1969 war er einfach allen überlegen. Das war eine Demonstration seiner Klasse. Zwei Jahre später, 1971, hat er irgendwie, obwohl er einen relativ großen Einbruch dann erlebt hat, er lag knapp 25 Kilometer vor dem Ziel schon mit über 5 Minuten vorne. Hat dann aber irgendwie, weiß nicht, ob er zu wenig gegessen hat oder Krämpfe bekommen hat. Jedenfalls hat sein Landsmann Georges Pintens noch aufgeschlossen und hat dann aber den Sprint gegen Eddie Merckx um Zentimeter nur verloren. 1972 Merckx wieder Solo-Sieger. 1973 dann im Fotofinish hat Eddie Merckx im Sprint wieder gewonnen. Ja, und 1975 dann sein 5. und letzter Sieg gegen Bernard Thévenet, der ja auch die Tour gewinnen konnte. Bis heute Rekord, 5 Siege. Ja, und ich habe schon gesagt, 1970 hätte er das Rennen auch gewinnen können. Er wurde damals von den Brüdern Eric und Roger de Vlaeminck taktisch überrumpelt, kurz vor Lüttich. die haben mit ihm da so ein bisschen ja, Katz und Maus gespielt und da blieb Eddie Merckx nur der dritte Platz. Also ja, zu der Zeit zwischen 1969 und 75 Eddie Merckx eigentlich immer, fast immer auf dem Podium.
Und 1976 und 1978, da war es nicht Eddie Merckx, der oben stand, aber einer aus seiner Familie, sein Schwager nämlich.
Ja, wenn man selbst nicht mehr gewinnen kann, dann muss man halt irgendwie dafür sorgen, dass jemand aus der Familie wird. Es war Joseph Bruyère, der aus Lüttich kam, Schwager von Eddie Merckx. Und ja, der hat dann zweimal gewonnen, 1976 und 1978. Der mochte das Kind schon als Kind. Klar, wenn man aus Lüttich kommt, war wahrscheinlich auch Lüttich, Bastogne de Lüttich, so sein erster Kontakt zum Radfahren oder zum professionellen Radfahren. Ja, hat aber anders als sein Schwager Eddie Merckx ansonsten nicht so wahnsinnig viel gewonnen. Hat sich auch meist in den Dienst von Merckx gestellt, die waren ja beide in einer Mannschaft. Und hatte da sicherlich auch große Anteile daran, dass Eddie Merckx so seine immense Siegesliste aufbauen konnte.
Und 1979, da war es dann endlich wieder einem Deutschen vergönnt, ganz oben zu stehen. Didi Thurau gewinnt.
Didi Thurau aus Frankfurt, ja. 1979 gewonnen, das war eigentlich eine logische Folge, denn er war 1977 Dritter geworden, 1978 Zweiter, also musste er nun gewinnen. Ja, und so diese Streckenprofil kam ihm natürlich entgegen, denn ja, die Thurau, wer aus Frankfurt kommt, der kann natürlich viel im Taunus trainieren und da gibt es ja auch viele verschiedene Steigungen, manche ein bisschen länger und nicht ganz so steil, manche kurz und sehr, sehr ruppig. Also war sicherlich die optimale Vorbereitung für ihn. Hat in dem Jahr auch gut trainiert gehabt, sich stark gefühlt und dann ja 60 Kilometer vor dem Ziel angegriffen. Hatte dann bis zu 1 Minute 40 einen Vorsprung rausgefahren. Wurde dann aber von Bernard Hinault und Michel Pollentier, die sind dann nochmal bis fast auf 15 Sekunden rangekommen, kurz vor Lüttich, an einer der letzten Steigungen. Aber Didi Thurau war auch ein sehr, sehr guter Abfahrer. Also er konnte wirklich sehr, sehr oder hat sehr, sehr gut sein Rad beherrscht. Und dann, ja, aus diesen 15 Sekunden wieder 55 Sekunden in den Abfahrten aufgebaut und dann letztlich als Solosieger vor Bernard Hinault gewonnen, dem er vor 2 Jahre zuvor noch den Sieg überlassen musste.
Und es war einer von 94 Siegen in 14 Jahren als Profi für Didi Thurau. Du hattest Bernard Hinault angesprochen, der gewann 1980 dann auch und zwar wieder bei Bedingungen, wo man keinen Hund vor die Tür jagen würde, wie 1957, nur dass am Ende nicht zwei Sieger ganz oben standen, sondern nur einer, Bernard Hinault.
Ja, ich glaube, hätte es da einen zweiten Sieger gegeben, hätte Bernard Hinault, glaube ich, die Rennjury irgendwie durch den Tisch irgendwie oder mit dem Kopf durch die Wand geschlagen. Also der war ja bekannt dafür, ein bisschen impulsiver zu sein und ist er ja heute noch. Der hätte sich das, glaube ich, nicht bieten lassen, dass da neben ihm jemand noch zum Sieger erklärt wird. Ja, es war mal wieder eines dieser Rennen, wo es nicht nur geregnet hat, sondern es hat wirklich geschneit. Es war sehr, sehr kalt. Es war der 20. April 1980. Ja, schon bei der Hälfte des Rennens in Bastogne hatten von den 174 gestarteten Fahrern schon 114 das Rennen aufgegeben, also nur noch 60 Fahrer im Rennen. Und dann kommen ja diese ganzen Steigungen zum Schluss erst noch und das ist natürlich, selbst wenn du dich irgendwie durchbeißt und mit der Kälte einigermaßen umgehen kannst, das zieht ja trotzdem extrem an der Kraft und gerade dann auf den letzten 50 Kilometern, wenn wirklich eine Rampe die nächste jagt, da ist dann bei manchen einfach ganz, ganz schnell der Ofen aus und ja. Bernard Hinault hat dann knapp 80 Kilometer vor dem Ziel sich gesagt, jetzt oder nie, hat angegriffen und ja, wurde erst im Ziel wieder gesehen, also mit zusammengekniffenen Augen, schmerzverzerrtes Gesicht, hat er sich da einsam nach Lüttich gekämpft, hat am Ende über 9 Minuten Vorsprung auf Henny Kolper gehabt. Aber ja, im Ziel wurde er dann von einem Reporter zu dem Wetter befragt und dann hat Bernard Hinault nur geantwortet, was, Schnee? Ja, klar hat es geschneit und ja, es war kalt, aber ich werde dafür bezahlt, dass ich Rennen gewinne. Also zeigt mal wieder den doch sehr harten Charakter von Bernard Hinault. Ich meine, er kommt ja aus der Bretagne. Da gibt es ja auch viele, viele schwere Steigungen. sicherlich nicht ganz, ein bisschen anders als in den Ardennen, aber also ich glaube da so mit Wind, Wetter und schwerem Geläuf kam er da ganz, ganz gut zurecht.
Und ein belgisches Blatt hat ihn dann auch entsprechend gewürdigt. Een Breton van Beton. Ein Bretone aus Breton. Ich hoffe, ich habe das jetzt halbwegs korrekt ausgesprochen. Aber auf Deutsch heißt es auf jeden Fall ein Bretone aus Beton. Und dem macht natürlich so ein Wetter nichts aus. Die 80er Jahre, die sind so eine kleine Zäsur letztlich im Rennen Lüttich-Bastogne-Lüttich. Denn die Siegerlisten, die werden mittlerweile immer internationaler. Die Belgier, die tauchen nur noch vereinzelt auf, dafür tauchen andere Länderflaggen auf, wenn man sich mal so durch die Siegerliste klickt, unter anderem die Italiener zwischen 85 und 91, da war es fast komplett in italienischer Hand, da hatten sie schon eine sehr, sehr große Dominanz da zeigen können.
Genau, aber auch mit verschiedenen Fahrern, also es war nicht so, dass da ein Fahrer sich besonders hervorgetan hat, sondern es waren wirklich mehrere. Es waren der erste Italiener, der das Rennen gewonnen hatte, war Carmine Preziosi 1965 und Silvano Contini hat es 1982 dann gewonnen. Und jetzt kam dann so langsam Moreno Argentin hat dann die Bühne betreten. Er war Ende der 80er und Anfang der 90er auch einer der großen Klassikerfahrer. Hat dann dreimal hintereinander 1985, 86 und 87 im Sprint in Lüttich gewonnen und dann seinen vierten Erfolg 1991 eingefahren. Da hat er dann auf die Hilfe seines dänischen Teamkollegen Rolf Sørensen bauen können, der später ja dann auch fürs Team Telekom fuhr und hat das Rennen dann gewonnen. Interessant bei Moreno Argentin, bei ihm war es so, entweder er hat das Rennen gewonnen, oder er stand nie auf dem Podium. Also man findet keine zweiten und keine dritten Plätze bei Lüttich, Bastogne-Lüttich von ihm. Es war wirklich ganz oder gar nicht, was er da gezeigt hat.
Also volles Programm oder eben nicht. 2004, da hatte Davide Rebellin ein ziemlich volles Programm. Da hatte nämlich das von dir vorhin schon angesprochene Ardennen-Triple gewonnen.
Ja, der nächste Italiener, Davide Rebellin, war ja auch so Anfang der 2000er Jahre einer der sehr, sehr starken Pancheure. Paolo Bettini hat ja zu der Zeit dann auch das Rennen zweimal gewonnen. Bei Rebellin war tatsächlich der erste Fahrer, der es geschafft hat, Amstel Gold Race, was ja an einem Sonntag stattfindet, dann drei Tage später Flèche Wallonne, was an einem Mittwoch stattfindet und dann wiederum vier Tage später auf den Sonntag Lüttich-Bastogne-Lüttich zu gewinnen. Da ist er der erste Fahrer, dem das gelungen ist. Philippe Gilbert hat es dann 2011 auch nochmal geschafft. Davide Rebellin damals im Trikot des Team Gerolsteiner, war natürlich für ihn eigentlich so das Highlight seiner Karriere. Bei Rebellin ist ja so, ich weiß jetzt gar nicht aus dem Kopf, ob er immer noch fährt. Er hatte, glaube ich, schon wieder ein Team gefunden für dieses Jahr, aber gut, jetzt durch diese ganzen Rennen, er ist ja mittlerweile auch schon 47 oder 48 Jahre alt. Den kriegst du irgendwie nicht kaputt und den haben auch damals diese drei Ardennenrennen in Folge nicht viel anhaben können.
Der setzt sich immer noch durch, Oldie but Goldie. Aber du hast eben gesagt, im Trikot von Gerolsteiner, das war 2004, da war es ein Italiener im deutschen Trikot. Und 2005, da hat es dann tatsächlich mal wieder ein deutscher Fahrer sogar aufs Podium geschafft.
Ja, Jens Vogt, es hat tatsächlich 26 Jahre gedauert. Nach dem Sieg von Didi Thurau 1979 hat es dann Jens Vogt aufs Podium geschafft. Ist zusammen mit Alexander Vinokourov vom Team Telekom nach Lüttich gekommen, haben dann beide gemeinsam auch diese Schlusssteigung nach Ans, das ist ja dieser Vorort von Lüttich, in Angriff genommen. Und ja, da hatte Vinokourov aber die größeren Reserven. Also der war ja generell deutlich explosiverer Fahrer als Jens Vogt, der ja eher so ein Dauerbrenner war. Der konnte halt stundenlang ein gleichmäßig hohes Tempo fahren. Und Vinokourov konnte diese Tempoverschärfung deutlich besser konnte damit einfach besser umgehen und hat dann Jens Vogt auf Platz 2 verwiesen, ist aber trotzdem das beste Resultat von Jens Vogt bei so einem großen Monument. Er war ja auch eher einer, der so bei der Tour de France mal auf Etappensieg gegangen ist oder bei anderen Rundfahrten Etappensiege gefeiert hat. Deutschlandtour hat er zweimal gewonnen. So bei diesen ganz, ganz großen Eintagesrennen, da war er dann meistens doch eher eine Helferrolle für seine Kapitäne.
Und 2011, da hattest du schon angesprochen, war Philippe Gilbert der Mann, der ganz oben stand. Dem gelang da was Besonderes.
Ja, also letztlich das, was auch Davide Rebellin sieben Jahre zuvor gelungen war. Er hat alle diese drei Rennen in einer Woche gewonnen. Bei Philipp Gilbert kommt aber noch dazu, er hat noch vor dem Amstel Gold Race drei oder vier Tage vorher den Pfeil von Brabant gewonnen. Ein Halbklassiker zwischen Paris-Roubaix und Amstel Gold Race. Und Philipp Gilbert hatte damals, er hat vier Siege innerhalb von 10 Tagen geholt. Also alle vier Rennen, die er in diesen 10 Tagen gefahren ist, hat er alle gewonnen. Hat bei Bastogne-Lüttich die Schleck-Brüder in Schach gehalten, die es an der Côte de la Rochefoucauld versucht hatten, gemeinsam wegzufahren. Gilbert ist dann halt mitgegangen und war einfach so überlegen, dass Frank und Andy Schleck gar nicht versucht haben, groß Gilbert da irgendwie mit Attacken zu zermürben, sondern die wussten, was die Stunde geschlagen hat. Gilbert war in dem Jahr einfach so stark und hat dann die beiden Schleck-Brüder auch im Sprint in Lüttich dann letztlich auf Platz 2 und 3 verwiesen. Bei Gilbert war es so, hat in dem Jahr hat er 18 Saisonsiege geholt, war damals der erfolgreichste Fahrer. Was insofern beeindruckend ist, dass Gilbert ja kein reiner Sprinter ist, sondern eher so ein Klassikerfahrer. Und da sind 18 Saisonsiege wirklich schon extrem viel. Also hat dann auch auf der ersten Etappe der Tour de France in dem Jahr das gelbe Trikot geholt. Nur die WM hat er in dem Jahr nicht gewonnen, was noch so sein großes Ziel war. Aber ansonsten hat er eigentlich alle Rennen in diesem Jahr, wo er am Start stand und die ihm vom Profil einigermaßen entgegenkamen, die hat er absolut dominiert.
Ich hatte ja vorhin gesagt, die 80er waren so eine Zäsur, wo plötzlich dann auch andere Nationen sich in die Siegerlisten eintragen konnte. So zum Beispiel auch 1984 und 1989 jeweils Sean Kelly, der Mann aus Irland. Und die Iren, die mussten 24 Jahre warten, bis mal wieder einer der Iren Sean Kelly folgen konnte. Und das war Daniel Martin, 2013.
Ja, damals sehr, sehr überraschend. Daniel Martin galt damals als guter Bergfahrer, aber jetzt nicht als so ein absoluter Klassiker-Spezialist und hat dort aber so seinen ganz, ganz großen Durchbruch gefeiert, hat das Rennen gewonnen, hat auch so ein bisschen davon profitiert, dass seine beiden Mitausreißer Alejandro Valverde und Joaquim Rodriguez sich nicht so wahnsinnig gut verstanden haben. Gerade Valverde und Rodriguez, die fuhren zwar für Movistar und für Katyusha damals, also für zwei verschiedene Teams, aber auch in der Nationalmannschaft bei der WM in dem Jahr 2013 hat es auch nicht so richtig funktioniert. Da hätte eigentlich auch einer von beiden Weltmeister werden müssen und dann haben sie sich von Rui Costa überrumpeln lassen. Aber gut, Daniel Martin hat so ein bisschen die guten Gene auch in die Wiege gelegt bekommen. Also er ist quasi der Neffe von Stephen Roach, der als letzter Fahrer 1987 die Tour, den Giro und die WM in einem Jahr gewonnen hat. Auch sein Vater war Radprofi, Neil Martin. Und er hat sich da von den beiden Spaniern nicht verrückt machen lassen, hat das Rennen dann gewonnen. Ist dann leider ein Jahr später ein bisschen zur tragischen Figur geworden, denn er war eigentlich drauf und dran, seinen Vorjahressieg zu wiederholen. Er musste nur noch um die letzte Kurve 300 Meter vor dem Ziel fahren und die ist auch jetzt nicht besonders eng oder dass man da mit einer sehr hohen Geschwindigkeit ankommt, aber irgendwie hat er es geschafft, dort wegzurutschen und zu stürzen. Und dadurch, dass in Lüttich eigentlich immer so in den letzten Jahren dann bei dieser Zielankunft eher große Felder Richtung Ziel kamen und zumindest Gruppen von 20, 30 Mann, war sein Vorsprung einfach zu klein und hat das Rennen nicht gewonnen. War aber sehr beeindruckend. Er hat dann nicht irgendwie hinterher lamentiert oder irgendwas, sondern hat einfach offen und ehrlich gesagt, ich war da selbst schuld, ich bin zu schnell in die Kurve gefahren und bin weggerutscht. War natürlich ein Jahr nach seinem tollen Sieg, war das sehr, sehr bitter für ihn.
Definitiv. Lass uns auf das Jahr 2016 gucken. Wieder ein Rennen, was im Schneeregen stattfand. Und dieser Schneeregen, der spülte dann den großen Traum von Alejandro Valverde zunächst mal weg. Der hatte dieses Rennen schon dreimal gewonnen in seiner Karriere. 2006, 2008 und 2015. 2016 hätte er gerne nochmal gewonnen. Sollte nichts werden, war am Ende dann nur aufgeschoben. 2017 hat er das vierte Mal gewonnen. Aber dieses Rennen 2016, da war nicht nur Valverde am Ende enttäuscht, sondern noch ein anderer.
Ja, es war eigentlich damals im Vorfeld nur die Frage, gewinnt Valverde oder gewinnt Julien Alaphilippe? Alaphilippe war ja damals, er war 2015 schon Zweiter geworden, hat er damals in den Ardennen gezeigt, was er mal erreichen kann. Ich meine, mittlerweile wissen wir, was er kann. Aber in dem Jahr war es dann 2016 wirklich so wieder Schneeregen, teilweise ein Blizzard, durch den die Fahrer 70 Kilometer vor dem Ziel fahren mussten. Also es war wirklich den ganzen Tag einstellige Temperaturen, Regen, Wind. Da willst du einfach nicht irgendwie 248 Kilometer Fahrrad fahren. Und ja, wenn die haushohen Favoriten straucheln, dann muss es ja auch irgendwie jemand anderes gewinnen. Und das war dann tatsächlich Wout Poels. Der Edelhelfer, damals noch beim Team Sky, fährt ja mittlerweile bei Ryan McLaren. Und das war damals schon sehr besonders, weil Wout Poels eigentlich oder das Team Sky immer mal so ein Monument gewinnen wollte. Also sie waren ja bei den Grand Tours immer das Maß der Dinge und auch so bei den einwöchigen Rundfahrten hatten sie schon ganz, ganz viele Erfolge geholt. Aber so diese Eintagesrennen, das hat einfach nie geklappt. Und ja, man dachte vielleicht, das würde einem Michael Kwiatkowski mal gelingen oder einem Geraint Thomas. Aber nein, es war dann tatsächlich Wout Poels, der an dem Tag beste Händchen hatte, hat vor Michael Albersini und jetzt muss ich kurz überlegen, wer Dritter war. Vierter war Samuel Sanchez, Dritter war Rui Costa, genau. Das war damals das Podium. War damals das erste Monument für Sky. Es kam dann knapp ein Jahr später das zweite dazu. Michael Kwiatkowski hat dann Mailand San Remo 2017 gewonnen. Aber war auf jeden Fall eine sehr, sehr denkwürdige Austragung mit dem Schneeregen. Und da sahen auch im Ziel die Fahrer richtig kaputt aus und das nicht nur wegen der Streckenführung.
Und 2019, da gab es übrigens, weil du gerade sagtest, im Ziel ein neues Ziel. Der Start war an altehrwürdiger Stelle abgehalten worden, aber das Finale, das war neu. Und in diesem Finale, da wurde dann ein Deutscher, auch noch Dritter, Maximilian Schachmann.
Genau, Max Schachmann damals auf dem neuen Finale Dritter geworden. Ich hatte es ja gerade schon mal so kurz angerissen. Das Problem war in Lüttich immer, dass eigentlich alle auf diese Schlusssteigung hinauf nach Ans gewartet haben, halt auf diese letzten 3 Kilometer und immer eine relativ große Gruppe Richtung Ziel kam und auch vorher das Rennen wenig attraktiv war. Und jetzt hat man sich halt so 2019 überlegt, wir verlegen das Finale nicht nach Ans, was ja auf einem Hügel so ein bisschen am Stadtrand von Lüttich liegt, sondern legen es genau ins Stadtzentrum, sodass die letzte Steigung deutlich weiter vom Ziel entfernt ist und hofft dadurch, dass die Fahrer früher in die Offensive gehen. Und das hat auch mehr oder weniger geklappt, aber Jakob Fuglsang hat sich dann an der Côte de la Rochefoucauld, was so die letzte richtige, echte Steigung in dem Rennen war, abgesetzt, gemeinsam mit Michael Woods und Davide Formolo und hat die beiden dann kurz danach auch stehen lassen und dann letztlich relativ souverän in Lüttich gewonnen, obwohl er da auf der letzten Abfahrt fast noch richtiges Drama passiert wäre. Der ist da, es war auch teilweise noch nass, die Straße, ist er da auch in der Abfahrt mit dem Hinterrad einmal richtig böse weggerutscht und hat sich da gerade noch abgefangen. Fuglsang war ja früher mal Mountainbiker, also der hat eine relativ gute Radbeherrschung. Hätte sicherlich den einen oder anderen Fahrer gegeben, der sich da lang gemacht hätte. Ja, und Maximilian Schachmann hat an dem Tag dann hinter Formolo, der dann Zweiter wurde, den Sprint der Verfolgergruppe gewonnen und ist aufs Podium geklettert. Und ja, gerade Maximilian Schachmann ist ja so aus deutscher Sicht eigentlich der Fahrer, dem man jetzt so in den nächsten Jahren mal zutrauen kann, in den Ardennen vielleicht auch Lüttich-Bastogne-Lüttich dann als dritter Deutscher in der Geschichte des Rennens mal zu gewinnen.
Umso ärgerlicher für ihn, dass es in diesem Jahr zumindest jetzt zum aktuellen Zeitpunkt nicht stattfindet. Glaubst du oder weißt du irgendwas, ob dieses Rennen dann auch vielleicht später im Jahr nochmal wieder neu angesetzt werden könnte oder wartet man bis nächstes Jahr?
Also es ist ja geplant, dass man diese Monumente oder den Monumenten auf jeden Fall Vorrang gibt. Oder anders gesagt, den allerersten Vorrang hat natürlich die Tour de France. Die wird man, denke ich, als erstes platzieren, wenn man wieder weiß, wo und wie Radrennen stattfinden können. Dann werden die anderen beiden Grand Tours, Tour und Giro und Vuelta, platziert und dann wird man diese Monumente dann irgendwie so da drum herum legen. Es gibt jetzt zwar so einen ersten vorläufigen Kalender der UCI, aber ich muss ehrlich gestehen, ich gebe da noch nicht so viel drauf, denn momentan weiß ja keiner, wie sich die Lage entwickelt. Und ich glaube, wenn dieses Jahr noch Radrennen stattfinden werden, dann haben wir auch große Chancen, dass Lüttich-Bastogne-Lüttich stattfinden wird. Das kann natürlich aber auch passieren, dass wir dieses Jahr gar keine Rennen und auch kein Lüttich-Bastogne-Lüttich mehr erleben.
Wie auch immer, ihr werdet es erfahren hier bei uns bei Radio Tour auf meinsportpodcast.de, Deutschlands größtem Sportpodcast-Portal mit unserem Radsport-Talk. Erik, vielen Dank für deine Hilfe bei diesem Rückblick.
Sehr gern und ich hoffe einfach, dass wir bald wieder vorausblicken können und nicht nur zurückblicken müssen.
Das hoffen wir alle. Dank dir. Helmut Haller, in Deutschland respektiert, in Italien, speziell in Bologna, hochgeachtet, ja fast vergöttert. Il Biondo nannten sie ihn dort und noch heute kennt ihn in Bologna fast jedes Kind. Haller hatte unglaubliche fußballerische Fähigkeiten und war ein perfekter Botschafter des Nachkriegsdeutschlands, aber auch ein dreister Balldieb.
100 Fußballlegenden. Jetzt, überall, wo es Podcasts gibt.
Hey.
Radio Tour, der Radsport-Talk auf meinsportpodcast.de. Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön, rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.
Hier kommt die Reality-Elite.
Ich suche nicht die Sendezeit sucht mich.
Beste Umgangsformen.
Du kannst dich im Pool pickeln.
Ich meine, wie crazy ist das?
Und Unterhaltung vom Feinsten.
Wir sind hier im Premium-Trash-TV.
Eine neue Folge, Kampf der Reality-Stars. Heute, 20.15 Uhr bei RTL 2.